Ja, die 51. Episode. Da kommt noch eine ganze Menge mehr, aber ich bin schon sehr zufrieden auch mit der Reaktion auf den Podcast und dass ihr alle fleißig hört. Diesmal gehen wir wieder in die Provinz und ich sprach mit Iris Wolfer über Coworking auf dem Land. Und es in der Stadt ist es den Digitalarbeitern auf jeden Fall bekannt. Man hat irgendwie nutzt gemeinschaftlich Büroflächen, Internet und trifft sich halt ein bisschen, tauscht sich ein bisschen aus. Ist eine neue, sehr spannende Form des Arbeitens. Seit 2017 gibt es das Coconut in Brandenburg. Da wird schon auf dem Landpass praktisch angeboten. Man kann sich einfach mal in Ruhe in der ländlichen Region zurückziehen, irgendwas machen, Buch schreiben, Podcast hören, machen, was auch immer. Und wie hat sich das entwickelt? Wie werden Dörfer auch smart? Ja, und dann machen wir weiter mit der Frage, Hafermilch, Milch aus Pflanzen. Es gibt immer mehr Satz zur guten alten Kuhmilch. Warum spielt das eine Rolle? Und es sind auch nur 5% vom Milchmarkt, die da kommen. Aber immerhin verändert es auch ein bisschen die Landwirtschaft und entsteht da auch eine veränderte Wertschöpfung im ländlichen Raum. Das große Thema kommt dann, keine Nebenjobs mehr für Politiker. Wir haben jetzt den Wahlkampf. Amthor ist erwischt worden. Es war legitim, es war legal, ist es legitim, die große Frage. Wobei man, und ich führe auch ein bisschen weiter aus, die Frage, ist es denn wirklich so sinnvoll, dass nur Unternehmen Nebenjobs betrachtet werden? Sind nicht auch NGOs irgendwo ein Sonderinteresse in der Gesellschaft? Und muss man da nicht auch gucken? Aber wir schauen uns das einfach mal an. Viel Freude mit dieser Episode.
So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Iris Wolfer und wir haben uns, weil wir uns ein bisschen kennen, auf das Du geeinigt. Bitte stell dich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
Ja, hallo, also ich bin Iris Wolfer, ich bin Mitgründerin von Coconut, Vacation Retreat. Wir haben hier jetzt geöffnet seit 2017, hat natürlich schon vorher angefangen und seitdem genau bin ich mit meinen zwei bzw. drei Mitgründern dabei, diesen Ort ja lebhaft zu gestalten und zu halten.
Ja, gut. Vielleicht einige Städter kennen es ja, aber was ist ein Coworking Space?
Ja, also ein Coworking Space ist ein Ort, an dem Menschen, die ortsunabhängig arbeiten können, an ihrem Computer zusammenkommen. Und jeder arbeitet dann gerne für sich, aber man findet auch den Austausch und Synergien und Gespräche einfach mit anderen. Ja, und das ist der Vorteil des Coworking Spaces, also dass man einen Arbeitsort hat sozusagen und auch den Austausch finden kann mit anderen.
Im Prinzip sind es einfach geteilte Büroflächen, die für so flexible Digitalarbeiter einfach stark von Bedeutung sind, kann man das so sagen. Es ist ja wohl noch relativ überwiegend so Webdesigner, ähnliche und ähnliches.
Ja, also genau, Büroeinheiten wären dann für mich eher für Teams, was ja natürlich auch ganz viel in den großen Städten, wo die großen Coworking Spaces agieren, ist es ja auch so, dass tatsächlich Büroflächen auch vermietet werden. Das ist dann die neue Art des Coworking Spaces. Im Grundprinzip ging es eigentlich darum, tatsächlich, dass Einzelpersonen, also Freelancer, eine Arbeitsfläche bekommen, ob es ein Schreibtisch ist, der jedes Mal auch ein anderer sein kann, um halt konzentriert zu arbeiten.
Und warum gibt es das jetzt im ländlichen Raum?
Warum gibt es das im ländlichen Raum? Also, weil es hier eben auch viele Menschen gibt, die selbstständig sind, die aber trotzdem auch den Anschluss suchen an andere Personen, die eben auch ja, für sich arbeiten. Also alleine arbeiten ist ja auch nicht immer so angenehm. Man kennt wahrscheinlich jetzt in der heutigen Zeit auch immer mehr Leute. Und ja, von dem her ist es ja, ist es einfach auch schön, wieder in Kontakt zu kommen mit anderen und ja, sich einfach ja, vielleicht auch zu inspirieren gegenseitig.
Ja, das Corona-Thema wollte ich müssen wir ja, glaube ich, mal anschneiden, obwohl keiner von uns mehr dieses C-Wort hören kann. Aber nur einfach vielleicht der Chronistenpflicht folgend, ich packe auf die Shownotes dieser Episode mal WeWork. Es gibt ja natürlich sehr viel Coworking, sehr viele Anbieter. Ich will keine Werbung für irgendjemanden machen, aber nur damit man mal so weiß, was das in den Städten ist. Ja, Corona, da mussten wir dann alle irgendwo ins digitale Homeoffice weichen. Dann haben viele gelernt, dass man eben auch alleine arbeiten kann und muss. Wie ging es dem Coconut während der Phase?
Ja, also wir haben den Vorteil, dass wir eben nicht nur in Coworking Space sind, wo die Leute kurz hingehen und wieder gehen, sondern eben auch eine Übernachtungsmöglichkeit, das Word Vocation ist da so das Stichwort, sind, also ein Vocation Retreat. Das heißt, bei uns bleiben die Leute eben auch länger. Und das haben wir dann einfach auch genutzt, dass man eben geschäftliche Kunden tatsächlich auch weiter annehmen konnte. Und natürlich, die Menschen in Berlin wollten raus, die wollten raus aus der Stadt. Und ja, von dem her hatten wir trotzdem unsere Buchung. Ja. Wir haben auch von der Presse her oder so sogar auch davon profitiert, weil es auf einmal Thema wurde.
Ja, es ist ja auch ein Thema geworden und das Leben auf dem Land ist für viele nach der Pandemie-Erfahrung ja auch irgendwie erstrebenswerter geworden. Aber so jetzt aus der Erfahrung, wie bist du ins gekommen? Du hast sicherlich auch irgendwie mal eine digitale Berufserfahrung gesammelt. Warum ging es dann wieder zurück aufs Land? Und wie findest du es jetzt im Prinzip, das Coconut gegründet zu haben?
Also ich habe auch eine digitale Erfahrung, war auch selber viel im Reisen, also was auch eine Zielgruppe ist, nicht nur Digitalarbeiter, sondern auch Menschen, die digitale Nomaden, die auch reisen dabei. Also ich war sicherlich auch beides schon und kenne auch das Bedürfnis, aus der Stadt raus zu müssen und aufs Land. Also ob ich jetzt meine Diplomarbeit geschrieben habe und einfach die Diplomarbeit in Berlin überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt habe und dann wieder das Weite gesucht habe auf dem Land, um auch eine konzentrierte Auszeit zu haben. Ich kann also mit diesem Gefühl und mit dem Bedürfnis unserer Gäste also sehr gut mitgehen. Von dem her fühlt sich auch was etwas an, was ja, wo ich dahinter stehe und wo ich eigentlich auch einfach anderen Menschen wünsche, ne? Also dass diese Möglichkeit haben. Von dem her bin ich ja stolz darauf, Teil Coconuts zu sein, auch weil wir einfach wunderschöne Gäste haben, die sehr gut zu uns passen. Also wir sind auch getrieben von gemeinwohlorientiertem Denken und unsere Gäste sind da sehr ähnlich. Und von dem her ist es für mich eine Bereicherung für mein Leben auch, weil ich hier tatsächlich viel mehr in Kontakt mit den tollen, innovativen Berlinern komme.
Aber es ist jetzt ja erstmal wirklich in dem kleinen Glean. Wo ist denn das jetzt genau und wie viel leben da? Das so ist ja jetzt nicht die Metropole, die alle kennen müssen.
Nee, also tatsächlich ist Klein Glean ein ganz kleiner Ortsteil von Bad Belzig. Bad Belzig ist eine gute Stunde, also mit einer Zuglinie zu erreichen von Berlin aus. Ist ein Ort, ich weiß gerade gar nicht, was der aktuelle Stand ist, ich glaube so an die 80 Personen, Klein Glean selbst, also Bad Belzig ist weitaus größer. Und ja, also da steht ein Gutshof und dieser Gutshof wird eben von uns belebt. Und ja, also.
Und was kommen so für Gäste? Also sind es irgendwie Digitalunternehmen, die mal irgendwie sich gemeinschaftlich treffen wollen? Geht es darum, irgendwie ein Netzwerk von Freelancern zu binden, so dass irgendwas auch dann mal konkret entsteht. Also es ist ja sicherlich irgendwie, du wirst es kennen, ich kenne es sicherlich auch. Es ist ja die Frage, dass man sicherlich vieles alleine auf die Reihe bekommt, aber die Frage ist natürlich, wie ab und zu muss man sich halt mal treffen und dafür wäre das jetzt ein Ort.
Genau. Also hat sich jetzt auch tatsächlich ein bisschen über Corona auch ein bisschen geändert. Aber genau, prinzipiell kommen also erstmal Einzelpersonen, eben die Freelancer, digitale Nomaden von weltweit. Ne? Die können auch wirklich aus anderen Ecken der Welt kommen und einfach nach Brandenburg wollen und nicht nach Berlin. Als auch eben die lokalen Coworker. Das sind nur die Einzelpersonen. Und das können auch wissenschaftliche Arbeiter sein. Es können Programmierer, also ganz verschiedene Buchautoren sind immer oft hier, auch über längere Zeit. Also da ist ganz breit gefächert. Und dann eben verschiedene Teams, das können die Startups sein, die sich einfach treffen, um eine Strategie zu finden oder sich kennenzulernen. Es können große Konzerne auch sein, deren Innovationsabteilungen einfach ein bisschen anderen Charme oder eine Atmosphäre brauchen als jetzt ein typisches graues Seminarhotel. Und einfach auch andere Reize sich wünschen. Es sind auch ganz viele so NGOs, die einfach selber nachhaltige und authentische Projekte einfach mehr mögen als ein typisches Hotel. Die alle treffen aufeinander und dadurch entsteht eben auch gerade beim Glas Wein abends auch gerne mehr.
Das stelle ich mir spannend vor. Gibt es denn eigentlich auch schon so irgendein Buch, das im Kleinen oder im Coconut entstanden ist? Also das wird dann ja fast sowas wie, wie soll man sagen, eine Künstlerkommune, wie wollten, ja, da gibt es ja ein paar, also dass man schon, ist man schon stolz auf ein literarisches Werk, das im Coconut entstanden ist?
Da sind tatsächlich, glaube ich, einige entstanden. Manche sind vielleicht eher trockene Abschriften und nicht unbedingt ein schönes Buch. Aber tatsächlich schon im ersten Jahr ist das erste Buch entstanden von Paul Creighton, heißt er, glaube ich. Ja, genau, das war einer unserer Gäste damals. Und da sind wir ganz stolz, steht in unserer Bibliothek. Genau.
Okay, aber ist sicherlich auch spannend. Jetzt kommen also Konzerne, Literaten, Wissenschaftler, NGOs, Digitalarbeiter verschiedener Fasson zusammen ins kleine Wien. Wie reagiert man so in der brandenburgischen Provinz auf diesen neuen Impuls? Und vielleicht auch noch mal ein paar Aspekte dazu. Brandenburg ist ja an sich relativ strukturschwach. Ich packe übrigens auch noch mal eine kleine Musikempfehlung auf die Liste. Ich glaube, ich hatte sie auch schon mal in meiner Future Sounds Liste. Reinhard Gräber mit Brandenburg. Geht darum, dass jetzt eben auch schon, das ist schon 2008, aber Brandenburg sich eben auch wieder Wölfe ansiedeln. Da gibt es ein paar Probleme. Und jetzt, es ist strukturschwach, jetzt kommt da der neue Impuls aus den Großstädten, aus der Konzernwelt und so weiter. Wie ist jetzt erstmal die Situation dann im Coconut und im Umfeld?
Also die Wölfe haben sich ja auch angesiedelt tatsächlich, die sind auch in der Umgebung von Coconut, wir haben ja auch eine ganz tolle Wildnisschule, der man denen auf die Spur kommen kann. Aber von Menschen her, am Anfang war das natürlich irgendwie Skepsis, vielleicht auch ein bisschen Angst, also auch das Thema Digitalisierung bringt einfach Ängste mit sich, auch so das Thema, die sind was Besseres mit ihren Computerarbeitern. Da waren ganz verschiedene Schubladen, die wir da auch bedienen mussten. Natürlich waren wir irgendwie die Hipster, die wir überhaupt gar nicht sind, also zumindest nach unserer Wahrnehmung nicht. Das war sicherlich erstmal so ein bisschen Vorbehalte einfach und auch Ängste dabei, die aber doch sehr stark in die Neugier drüber gegangen sind. Der Bürgermeister von Bad Belzig hat vor kurzem mal gesagt, also eigentlich waren es vor allem Fragezeichen in den Gesichtern der Leute. Sie wussten nicht genau, was wir tun und wen wir da einladen. Ich glaube schon, dass wir exotisch sind nach wie vor, aber doch auch so viel hier auch verändern konnten oder bewegen konnten. Oder initiieren konnten, dass wir doch schon bekannt sind und dass man uns versteht inzwischen.
Ja, aber also gut, das kann man ja vielleicht auch verstehen, aber gibt es dann auch so Möglichkeiten, dass irgendwie Produkte aus der Region dann praktisch einen digitalen Kanal in die Welt finden? Also es ist ja so, dass es einfach auch wahrscheinlich schwierig ist, wenn man Imker ist, wenn man irgendwie Mittelständler in der Umgebung ist, herauszufinden, wie man sich oder seine Produkte oder eben auch eben in die digitale Welt bringen kann. Auf der anderen Seite, oder aber auch zum Beispiel, wie kann die Kommune Digitalisierung für sich nutzen? Welche neuen Mobilitätskonzepte gibt es oder was auch immer? Also gibt es da dann schon die ersten Impulse, wie das Coconut die Region belebt oder digitalisiert?
Ja, also natürlich hat es erstmal damit angefangen, dass wir auch die Frage gestellt haben, was wollt ihr von uns, ne? Um diesen ganzen Vorbehalte auch vorzukommen, also dass wir einfach einen offenen Ort geschaffen haben. Dann haben wir auch tatsächlich Stammtische geschaffen, wie der Medienstammtisch. Wir haben Räume gegeben auch, damit sich Menschen mit ihren Unternehmen bei uns auch tatsächlich ansehen können, ob es jetzt einfach nur Massage ist oder ein Café. Und dann sind wir auch an die politische Ebene herangetreten sozusagen und haben bei Belzig und Wiesenburg motiviert, dass sie sich bewerben mit uns zusammen für A Smart Village. Und das ist eben genau so ein Aufklärungsprojekt letztendlich. Also wie kann man tatsächlich Digitalisierung in den ländlichen Raum bringen und beleben und wie kann man auch die Bürger mit einbinden? Und genau das, also dadurch kam es eben auch so, dass eben Bad Belzig Smart Village wurde mit Wiesenburg zusammen und wir so in der Mitte drin. Daraus entstehen immer mehr Folgeprojekte. Also ob es eben um Bürgerjournalismus geht oder die ganzen Medienstammtisch reinkommt zum Kokonat und sich hier trifft. Also es sind ganz viele Folgeprojekte daraus auch entstanden.
Es ist ja, das ist ja mir so jetzt auch mein Bereich, stellt sich ja schon bei vielen Fragen. Übrigens, packe ich auch auf die Shownotes. In Thüringen ist es, glaube ich, das erste Bundesland gewesen, wo die Tageszeitung eingestellt werden musste, weil es sich nicht mehr rechnet. Nur noch Ältere lesen die Zeitung. Irgendwann sind die Häuser einfach nicht mehr in der Lage, ein vernünftiges Geschäftsmodell auf die Reihe zu bekommen und stellen es dann ein. Das ist in die Perspektive die nächsten Jahre immer wahrscheinlicher. Das ist ja dann die Frage, wie geht das mit dem Journalismus für die Region dann weiter? Wie sieht das jetzt konkret aus bei euch?
Also bei uns gibt es hier eine Regionalzeitung, oder eine Lokalzeitung, glaube ich eher. Sie kauft, soweit ich weiß, den Mantel auch aus Potsdam auf. Also so vermute ich, also der Mantel, also die überregionalen Nachrichten, internationalen Nachrichten, die werden auch eingekauft. Aber es gibt hier vor Ort tatsächlich noch jemand, der die Lokalredaktion betreut und da eben die Inhalte liefert. Und auch er wird irgendwie eingebunden. Wenn es darum geht, wie kann der Journalismus in der Zukunft dann auch gestaltet werden oder wie können auch die Bürger tatsächlich auch Journalismus gestalten, wie können sie ihr eigenes Wissen mit reinbringen. Also wir haben da auch eine App, wir haben eine Bad Belzig-App und dadurch können eben auch Inhalte, ja, muss ich sagen,
transportiert
aufgenommen
werden.
werden, transportiert werden. Genau.
Habt ihr denn auch schon mal einen coolen Podcast?
Wir haben, jetzt muss ich auch überlegen, Wirzulande haben wir, das ist auch so ein Pod, oder die machen da einen coolen Podcast, leider weiß ich gerade gar nicht genau, Kafkeplapper heißt er, genau, Kafkeplapper.
Kafkeplapper,
Ja.
packen wir auch in die Shownotes,
Ja, genau.
für Menschen, die sich damit beschäftigen will. Also ist im Prinzip gibt es schon die ersten Ansätze, wie eine Region praktisch digitalisierter wird und dann eben auch. Ist es denn im Prinzip auch so, dass es dann schon attraktiver wird, da auch hinzuziehen für Menschen auch aus Großstädten?
Also auf jeden Fall. Also ob es jetzt unsere Gäste sind, die dann irgendwie sagen, hey, sie mögen die Region, wir haben es jetzt kennengelernt und ich kann mir vorstellen, hierher zu ziehen, ich schaue mich mal hier um. Oder eben, dass wirklich Menschen auffällt, hey, das ist ja ein attraktiver Ort, da passiert ja was. Müssen ja gar nicht unsere Gäste sein, aber durch eben die verschiedenen Initiativen, die entweder durch Coconut initiiert sind oder eben durch einfach den Zeitgeist gerade einfach auch entstehen, ist diese Region einfach attraktiver geworden für Menschen. Und natürlich ja, das leidige Thema Corona, das
Ja,
gerade aufs Land zieht.
Wenn wir gar nicht messen, wie häufig das C-Wort hier in diesem Podcast vorkommt, wenn man das mal mit einer Datenauswertung sich anschaut. Aber es ist ja schon ein Thema. Man kann ja auch immer noch relativ billig in der Provinz wohnen. Wie ist es denn so als Digitalarbeiter und auch mit einem Einfluss aus Großstädten dann wieder zurückzukommen? Also leidet die Produktivität drunter, wenn man irgendwo auf dem Land lebt, oder schafft es auch im Prinzip Freiräume, oder wie funktioniert das? Also viele fragen sich ja jetzt stellen sich halt den Schritt auch Großstadt ja oder nein oder wie lange noch, und zieht man aufs Land, was für Möglichkeiten entstehen dann da? Wie ist es so?
Also ich bin jetzt selber, also ich habe schon immer so ein bisschen zur Hälfte hier gewohnt, habe jetzt auch ein Kind bekommen und jetzt bin ich tatsächlich mit dem Partner hier fest verbunden in die Region, weil ich mich einfach entscheiden musste, ganz klar jetzt, okay, bin ich Hybridland Berlin und genau, bin jetzt Land. Ich finde, es ist eine Sache der erstmal der Lebensphase. Also nach was suche ich gerade? Suche ich nach Inspiration oder suche ich irgendwie nach Vielfalt und so weiter? Das finde ich natürlich dann eher in der Stadt, aber suche ich den Fokus, um mich wieder ein bisschen zu erden und und vielleicht auch wieder Gespräche mit bisschen mehr Tiefgang oder mit Beziehungen tatsächlich aufzubauen. Ich glaube, langfristige Beziehungen aufzubauen. Dafür finde ich das Land tatsächlich mehr geeignet als jetzt, also ganz konkret Berlin. Aber trotzdem, auch hier findet man die Inspiration, weil eben hier ganz viele Menschen sind, das liegt jetzt nicht an Coconut, die waren schon vorher da, die einfach auch mal in Berlin waren, auch mal in der Welt waren und ganz viel Wissen haben, Talent und auch ein tolles Netzwerk. Also ich vermute, man muss auch manchmal gezielt gucken, was gibt es denn schon in der Region? Also hier in der Region gibt es ganz viel Gemeinschaftsleben und das macht diese Region aus. Ganz viel Wissen über Beziehungen und Liebe und Kommunikation, weil hier ein großes Zentrum für experimentelle Gemeinschaftsgestaltung ist. Na, also wenn man gezielt eine Region aussucht, glaube ich, kann man auch auf ganz viel Inspiration treffen und viel Neues lernen.
Viel Neues lernen. Aber noch so ein Punkt, es wird ja diese Coworking Space wird ja auch massiv vom Staat gefördert, weil sie eben einen Strukturwandel auf dem Land eben auch treiben wollen. Die Großstädte ist schon klar, aber verändert sich auch das die Bevölkerung, also rational, oder dass man digitaler eben aufgestellt ist, also die Menschen in der Region, die da auch immer geblieben sind?
Also ob die digitaler aufgestellt wurden. Was ich mir eigentlich immer hoffe, ist, dass die Menschen tatsächlich mal auf, also die pendeln ja auch ganz viel, dass die Menschen tatsächlich auch mal auf ihren Chef zugehen oder Chefin zugehen in der Stadt und einfach auch mal sagen, hey, warum muss ich eigentlich jeden Tag pendeln? Jetzt mit dieser Pandemie hat sich das eh nochmal bestätigt, es geht ja auch anders. Kann ich nicht dreimal die Woche auch in einem Coworking Space auf dem Land arbeiten? Und dadurch werden sie auch digitaler. Einfach, dass sie einfach dann bei uns oder bei sich daheim auch einfach arbeiten. Dafür benötigt es natürlich ein gutes Internet, und das haben wir zum Glück hier in diesem Ort, hat aber auch nicht jeder daheim in seinem in seinem Büro. Prinzipiell werden die Menschen digitaler. Ich glaube, sie haben da gar keine andere Möglichkeit als die Digitalisierung, da neugierig der zu begegnen und die Chancen darin zu sehen.
Aber und darüber hinaus, in so einem Prinzip, was dürfen wir uns vorstellen unter einem Zentrum für Kommunikation?
Was ich da gerade genannt habe?
Ja.
Ach, das ist das Zentrum für experimentelle Gemeinschaftsgestaltung, heißt das, glaube ich, das TEC. Das ist eine alte Gemeinschaft, die schon seit 25 Jahren, oder ich glaube inzwischen sogar 30 Jahren hier ist vor Ort, ziemlich viel zu Furore gesorgt hat, weil sie eben das Thema Sexualität auch ausleben und bearbeiten, aber auch so in den neuen Themen oder anderen Themen angelangt ist, wie eben die Kommunikation, wie können Beziehungen aussehen und so weiter. Es ist also eine sehr große Gemeinschaft hier in Bad Belzig. Die haben ganz andere Themen wie wir, aber sicherlich ein ähnliches Mindset oder ähnliche Werte. Und ja, ich würde schon sagen, dass wir davon auch sehr profitiert haben, weil dieser Boden hier ist schon sehr fruchtbar von Menschen, die durchs ZEC schon in die Region gezogen sind.
Okay, das ist also, es hängt von Dorf zu Dorf ab. Es ist immer unterschiedlich auf dem Land. Wer hätte das gedacht über Brandenburg? Aber vielen Dank für das Interview.
Gerne, sehr gerne.
Bis dann, tschüss. Pflanzenprodukte kommen immer mehr ins Milchregal. Wir schauen uns das mal an und ich finde, da lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns an mit der Sendung mit der Maus. Da haben wir alle viel gelernt. Jetzt lernen wir, wie Pflanzenprodukte zu Milch werden. Schauen wir es uns an am Beispiel der Sojabohne.
Lecker. Wo die herkommt, ist klar. Milch kommt von Kühen. Und heute werde ich mal eine Kuh melken. Welche Kuh soll es sein? Ich entscheide mich für Lisa. Lisa ist äußerst prall gefüllt und sie muss gemolken werden. Erstmal ein bisschen Platz machen. Für meinen Hocker und für mich. Mit einem Tuch die Zitzen abwischen, damit die schön sauber sind. Und dann drücke ich meinen Kopf in Lisas Seite, damit sie mich nicht tritt. Und der Eimer bleibt auch hier. So, und jetzt melken. Immer schön die Zitzen drücken. Von oben nach unten. Nach kurzer Zeit ist der Eimer halb voll mit Milch. Aber Milch kann auch woanders herkommen, zum Beispiel von diesem Feld hier. Das ist ein Sojabohnenfeld. Das sind Sojabohnenschoten. In diesen Schoten stecken Sojabohnen. Das sind sie. Und ist da jetzt Milch drin? Mal probieren. Nee, die schmecken nicht besonders gut. Diese Sojabohnen müssen erstmal geerntet werden. Und das macht man am besten mit einem Mähdrescher. In dem Mähdrescher werden die Bohnen von den Schoten getrennt. Da sind die vielen Bohnen. Und das ist Bauer Hannen, dem gehört das Feld. In 0,0 ist das ganze Feld abgeerntet. Diese ganzen Sojabohnen kommen jetzt in die Fabrik. Das ist hier. In diesem Sack sind Sojabohnen drin. Und das ist ein riesengroßer Staubsauger. Oder besser gesagt, ein Sojabohnensauger. Der wird eingeschaltet und dann wird der ganze Sack leer gesaugt. Über dieses Rohr und diesen Schlauch werden die Sojabohnen über diese Rutsche in so einen Bottich reingelassen. Jetzt ist der ganze Sack in den Bottich dran. Da kommt ein Schlauch rein. Und durch den Schlauch kommt Wasser in den Bottich zu den Sojabohnen. Das reicht. Herr Jung schließt jetzt noch einen dünnen Schlauch in den Bottich an. Durch diesen Schlauch kommt Druckluft. Die wirbelt durch die Sojabohnen im Wasser. Jetzt werden die Sojabohnen nämlich gewaschen. Und dabei entsteht weißer Schaum. Das ist aber keine Seife, das ist Eiweiß von den Sojabohnen. Dann wird die Druckluft abgestellt und das Waschwasser wird abgelassen. Wenn die Sojabohnen sauber sind, wird der Bottich zum Schluss nochmal mit Wasser gefüllt. Das Ganze bleibt jetzt ungefähr 12 Stunden stehen. Jetzt können die Bohnen einweichen. Ich mache das zu Hause auch mal. Erstmal die Sojabohnen waschen. So, die sind sauber. Kommen jetzt in diese Schüssel. Und dazu kommt nochmal Wasser, damit die Sojabohnen schön einweichen können. Nochmal umrühren. Ein Handtuch drüber und 12 Stunden warten. Wie geht's denn in der Fabrik weiter? Da sind die Sojabohnen schon richtig schön weich geworden, haben sich mit Wasser vollgesogen. Das überschüssige Wasser wird wieder abgelassen. Jetzt werden die Sojabohnen nochmal vom Schaum befreit. Und die sind jetzt richtig aufgequollen wie meine Sojabohnen zu Hause. Die kann man richtig zerquetschen. Ich lasse das Wasser auch ab. Bisschen abtropfen lassen. Sehr gut. Bei mir gibt's keinen Schaum, also muss ich nicht nachspülen. Die Sojabohnen kommen in einen Topf. In der Fabrik werden die Sojabohnen wieder abgesaugt. Die kommen hierhin. In diese Maschine. Hier werden die Sojabohnen mit Wasser vermischt. Und damit immer die gleiche Menge Sojabohnen mit Wasser zusammenkommen, gibt's diese Schnecke. Wasser und Sojabohnen fallen hier runter. Und in der Maschine werden die Sachen vermischt und klein gemacht. Und herauskommt diese Sojabohnenpampe. Das mache ich zu Hause auch. Also Wasser auf die Sojabohnen. Und zum Kleinmachen benutze ich einen Pürierstab. Damit püriere ich die Sojabohnen und die vermischen sich mit dem Wasser. Sojabohnenpampe. In der Fabrik wird diese Pampe erstmal aus dem Topf gelassen. Und damit nichts drin bleibt, wird mit Wasser nachgespült. Die Sojabohnenpampe kommt hierhin. Das ist ein riesen Dampfkochtopf. Da kann man nicht reingucken, deshalb mache ich das zu Hause mal in einem normalen Topf. Stelle ich auf den Herd. Ich mache die Gasflamme an. Und jetzt köchelt's langsam vor sich hin. Riecht schon ganz gut. In der Fabrik geht es hier weiter. Nachdem das Sojabohnenpüree gekocht wurde, landet es in dieser Trommel. Das ist ein großes Sieb, das sich dreht. Das bedeutet, alles Feste aus dem Püree bleibt im Sieb hängen und unten drunter fließt die Sojamilch ab. Ich mache das zu Hause mit dieser Schüssel, einem Sieb und diesem Tuch. Und da rein kippe ich die Sojabohnenpampe. Die ist so heiß, da beschlägt sogar meine Brille. Das kann jetzt alles durch Sieb tropfen. Und zum Schluss nehme ich die Ecken von dem Tuch und drehe das Tuch noch ein bisschen zusammen. Jetzt kommt der letzte Rest Sojamilch auch noch raus. Da ist sie, frische Sojamilch. Riecht ganz angenehm. In der Fabrik wird die Sojamilch erst nochmal abgefüllt. Die kommt in diese Tüten rein. Die werden zugemacht und abtransportiert zum nächsten Supermarkt. Ich brauche keine Milchtüte, ich nehme einfach ein Glas. Zwei Gläser Milch, einmal von Lisa. Und einmal von Soja. Schmeckt beides hervorragend.
Ja, und jetzt ist es ja fast so ein bisschen Verbraucherjournalismus und da übergebe ich dann mal an den SWR zum Faktencheck. Was ist wie gut? Ist Milch wirklich gefährlich von der Kuh oder ist das eigentlich auch nur so ein kleiner Medienhype? Wir schauen mal.
Liter Milch trinkt ein Deutscher durchschnittlich pro Jahr. Ich auch, bis vor kurzem. Aber mehr und mehr Leute wechseln teilweise oder ganz zu Soja-, Hafer- oder Reismilch. Warum? Könnte daran liegen, dass es immer wieder Berichte gibt, die sagen, Milch ist ziemlich schlecht für uns. Berichte wie dieser hier von Hayley Maria. Sie sagt, in Kuhmilch ist Eiter.
Eiter in Milch? Das ist der Grund, warum ich keine Milch mehr trinke. Die Kühe in der Massentierproduktion müssen viel zu viel Milch geben und dann können sich die Euter entzünden. Und das Eiter und Blut kann mit in die Milch gelangen.
Eiter in Kuhmilch? Das klingt echt ekelhaft. Also verheimlicht uns da die Milchindustrie irgendwas? Was ist mit Akne durch Milch? Und sind Getränke aus Hafer, Mandeln oder Soja echt gesünder und auch besser fürs Klima? Das checken wir heute für euch. Wir sind faktencheck.de und uns ist es ziemlich schnuppe, was ihr trinkt und wie ihr euch ernährt. Uns geht's hier nur um Fakten. Denn gerade beim Thema Milch schwirren eine Menge falscher Fakten durchs Netz. Rund um Laktoseintoleranz, Calcium oder sogar, dass Milch krebserregend ist. Das ist vermutlich einer der Gründe, warum immer weniger Leute in Deutschland Kuhmilch trinken und stattdessen Milchalternativen kaufen. Also Sojamilch und Co. Allein letztes Jahr gab es bei pflanzlichen Milchalternativen einen Umsatzplus von über 40%. Heißt, in Deutschland wurden mehr als 300 Millionen Liter mehr davon verkauft als das Jahr davor. Das ist eine ganze Menge. Das hier sind die beliebtesten Milchersatzdrinks. Und vielleicht habt ihr es schon gemerkt, ich drucke so ein kleines bisschen um diesen Begriff Sojamilch rum oder Hafermilch, denn offiziell dürfen sich diese Produkte gar nicht Milch nennen. Gibt sogar ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof zu. Im Handel darf nur Milch heißen, was aus einem Euter stammt, also von einem Tier. Daher, sorry, falls ich das doch mal falsch sagen sollte und mir Hafermilch rausrutscht, hat sich auch schon irgendwie so eingebürgert. Wie ist denn das bei euch? Trinkt ihr auch mehr und mehr pflanzliche Milch oder doch eher Kuhmilch? Und wenn ja, warum? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und manche werden vielleicht sagen, weil das eine oder andere gesünder ist. Deshalb klären wir diese Frage mal als erstes. Was ist gesünder? Kuhmilch oder pflanzliche Milchersatzdrinks? Also zunächst mal können wir festhalten, Kuhmilch enthält sehr viele Mineralien und Vitamine, vor allem Calcium und Vitamin B12. Beides ist in pflanzlicher Milch viel weniger enthalten. In Milch sind auch mehr Fett und Proteine drin als im pflanzlichen Ersatz. Für Ernährungsmediziner ist Milch deshalb auch ein Nahrungsmittel und kein Getränk. Und klar, ist ja auch logisch, Kuhmilch kommt von einer Kuh, die gerade ein Baby bekommen hat. Natürlich sind da ein Haufen Nährstoffe drin. Das Calcium soll ja auch das Knochenwachstum stärken. So heißt es auch gerne mal in der Werbung. Und vielleicht haben das eure Eltern ja auch zu euch gesagt. Kind, trink Milch, dann kriegst du starke Knochen. Leider ist das ein Mythos. Wir haben eine Menge Studien durchforstet und obwohl das Thema zugegebenermaßen ziemlich komplex ist, finden die meisten Studien keinen Zusammenhang zwischen Milchtrinken und Knochenwachstum. Ein anderer Milchmythos ist, dass Milch krebserregend sein soll. In der Tat gibt es ältere Studien, die das behaupten. Neuere Studien widerlegen das aber und zeigen teilweise sogar das Gegenteil. Außerdem gibt es zu dem Thema zig Meta-Analysen. Das sind Studien, die viele andere Studien zusammenfassen und die kommen auch auf den gleichen Schluss. Wer ab und zu ein Glas Milch trinkt, hat kein erhöhtes Krebsrisiko. Was wir gefunden haben, ist ein Zusammenhang zwischen Milchkonsum und Prostatakrebs. Also Entwarnung für euch Mädels, aber eigentlich auch für Jungs, denn einerseits ist die Studienlage nicht eindeutig und andererseits haben in den Studien, die einen Zusammenhang gefunden haben, die Leute auch weit mehr als einen Liter Milch pro Tag getrunken. Und das machen ja vermutlich auch die wenigsten von euch. Das heißt, 100 bis 300 Milliliter Milch pro Tag sind überhaupt kein Problem. Nächstes Thema: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und so weiter. Auch hier zeigen große Meta-Studien, Milch wirkt sich nicht negativ auf einen gesunden Körper aus. Sie führt also nicht zu mehr Herzproblemen oder Schlaganfällen. Aber gerade ganz neu erschienen ist eine Studie von deutschen Wissenschaftlern aus Hannover, die gezeigt haben, dass Milch einen negativen Effekt haben kann auf Leute, die schon eine Herzerkrankung haben. Das liegt demnach an der sogenannten Rumensäure oder Rumensäure. Wer weiß, wie man das ausspricht, bitte einen Kommentar hinterlassen. Diese Säure ist in der Milch drin und die wirkt sich negativ auf das schon geschädigte Herz aus. Zum Glück ist die Studienlage insgesamt relativ klar. Aber wie genau findet man sowas eigentlich raus? Ich kann ja schlecht 1000 Leute fragen, hey, wollt ihr mal dieses oder jenes Lebensmittel nehmen? Kann sein, dass ihr dann Krebs kriegt, aber ist für eine Studie. Wie solche Studien zu Lebensmitteln funktionieren, haben wir den Ernährungsmediziner Matthias Riegel gefragt.
Um herauszubekommen, ob so ein Lebensmittel positive Effekte oder Nebeneffekte hat, brauchen wir schon Gruppen von 100.000 oder Millionen von Menschen. Und das müssen wir über mehrere Jahre beobachten. Das sind Populationsstudien. Und da sind die Effekte immer nur relativ gering. Es sind Tendenzen, weil diese Menschen ja nicht nur Milch trinken, sondern die essen alles Mögliche. Und da muss man das andere rausrechnen. Da sind Raucher dabei, da sind Nichtsportler dabei, da trinken die Menschen Alkohol und das muss man sozusagen herausrechnen.
Solche riesigen Studien mit Millionen Teilnehmern sind aber unglaublich teuer und der Staat gibt dafür eher selten Geld. Und dann war da noch der Mythos, dass Milch Pickel macht. Und das stimmt wirklich. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Leute, die Kuhmilch trinken, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Akne bekommen. Und das wäre mal eine interessante Frage an euch. Hat jemand von euch das auch schon mal bei sich selbst gemerkt? Irgendeinen Zusammenhang bemerkt? Ich kriege immer mal wieder Pickel. Lass ich mal die Milch weg. Verschwinden die Pickel dann? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, also, Milch sorgt für Pickel, ist schlecht, wenn ich eine Herzerkrankung habe und kann theoretisch Prostatakrebs begünstigen, wenn auch nur bei Leuten, die literweise Milch trinken. Es gibt also schon ein paar Gründe, zumindest für die ganz Vorsichtigen, sich nach Alternativen umzuschauen. Ganz abgesehen natürlich von den Leuten, die eine Laktoseintoleranz haben. Die große Frage ist nur, sind denn Hafer, Mandel oder Soja wirklich besser? Oder gibt es da nicht auch eine Menge Nebeneffekte? Und ich sag's gleich vorneweg, da ist die Faktenlage echt dünn. Wir konnten keine wirklich belastbaren Studien finden. Nur zwei Dinge lassen sich schon mal festhalten. Sojamilch hat ähnlich wie Kuhmilch einen sehr hohen Eiweißgehalt. Und in die Pflanzenmilch wird oft viel Zucker reingerührt, damit die besser schmeckt. Und Zucker nehmen wir ja eh schon alle ziemlich viel zu uns. Man muss ein bisschen suchen, dann findet man auch zuckerfreie pflanzliche Milch. Schmeckt nur manchmal halt ein kleines bisschen bescheiden. Dass Hafer- und Sojamilch allgemein gesünder sind als Kuhmilch, das kann man nicht sagen. So, und dann ist da ja noch diese Sache mit der Laktoseintoleranz. Die Gesellschaft für Konsumforschung hat festgestellt, da muss ich echt ein bisschen lachen, dass 80% von den Leuten, die laktosefreie Produkte kaufen, gar keine Laktoseintoleranz haben. Trotzdem steigt die Zahl der Leute, die von sich behauptet, laktoseintolerant zu sein, hat eine Befragung von der Techniker Krankenkasse ergeben. Bei den 18- bis 25-Jährigen waren es 2013 noch 1%. 4 Jahre später hat sich diese Zahl verzwölffacht. Kann das wirklich sein? Werden wir gerade zu einem Land voller Laktoseintoleranten oder ist das nur Einbildung?
Leider wird es nicht immer sauber diagnostiziert, weil man müsste tatsächlich einen Provokationstest machen und der wird eben nicht immer durchgeführt. Es kommt dann leider auch manchmal dazu, dass man zum Gastroenterologen geht und dieser Test wird schlecht bezahlt beim Gastroenterologen. Dann sagt der Patient, ja, ich glaube, ich habe Laktoseintoleranz. Dann sagt der Gastroenterologe, ja, wenn Sie Milch nicht vertragen, dann werden Sie es wohl schon haben, ne? Und drückt sich um den Test herum. Das habe ich häufig erlebt. Und dann bleibt es halt immer im Unklaren. Sowas muss man verifizieren.
Okay, ich muss an dieser Stelle auch ganz klar sagen, wenn du Laktose nicht gut verträgst, weil es dir schlecht geht, wenn du Milch getrunken hast zum Beispiel, dann ist doch völlig klar, dass du eine Laktoseintoleranz hast und wir werden die Letzten, die behaupten, dass es das nicht gibt. Laktoseintoleranz ist natürlich kein Mythos. Es ist nur verdammt schwierig, genaue Zahlen zu kriegen. Man kann halt nur diese Tests hochrechnen, die bei den Ärzten gemacht werden. Und da kam zum Beispiel tatsächlich raus, dass geschätzt etwa 15% der Menschen in unserem Land eine Laktoseintoleranz haben. Das heißt, sie vertragen Milch nicht so gut. Ihnen fehlt nämlich ein Enzym, die sogenannte Laktase. Dadurch können sie die Laktose, also den Milchzucker in der Milch, nicht so gut verarbeiten. Blähungen zum Beispiel sind dann die Folge. Der Trick bei laktosefreier Milch ist, dass die Hersteller genau dieses fehlende Enzym dazumischen, die Laktase. Die spaltet die Laktose dann in der Milch auf, sodass der Körper das Ganze besser verarbeiten kann. So, und jetzt schaut mal auf diese Weltkarte hier. Die dunklen Stellen, das sind die Gebiete, wo ganz viele Menschen Milch schlecht verdauen können. In Südostasien zum Beispiel teilweise mehr als 90%. In Schweden dagegen sind es nur 2%. Verrückt, oder? Das hat im weitesten Sinne was mit unserer menschlichen Geschichte zu tun. Welche Kultur hat wann angefangen, Kühe zu halten? Wir Menschen trinken ja erst seit 10.000 Jahren Kuhmilch. Europäer weit mehr als Asiaten. Und bei unseren Vorfahren hier in Europa gab es dann einen Gendefekt, der quasi ein Vorteil war. Denn plötzlich konnten mehr Menschen Milchzucker verdauen, vor allem auch im Erwachsenenalter. Und dass es Leute gibt, die laktoseintolerant sind, ist also eigentlich überhaupt nicht überraschend. Es ist eher überraschend, dass Milch so vielen von uns nichts ausmacht. Und dass immer mehr Leute angeben, sie seien laktoseintolerant, könnte natürlich auch daran liegen, dass das immer öfter zum Thema gemacht wird. Es gibt immer mehr laktosefreie Produkte und deshalb ist ein Bewusstsein für was entstanden, was vermutlich schon die ganze Zeit da war. Gut, und jetzt noch zu der Meldung, dass Eiter in der Milch ist. Und gerade in der Massentierhaltung kann es tatsächlich vorkommen, dass sich die Euter der Kühe entzünden, je nachdem, wie sauber und hygienisch es in so einem Stall zugeht. Oder wie oft die Kuh an die Melkmaschine muss. Dadurch kann sich dann tatsächlich der Euter entzünden und Eiter und Blut in die Milch gelangen. Das ist an sich eine Sauerei. Also dass die Tiere im Extremfall so gehalten werden, dass sie krank werden. Immerhin gibt es strenge Standards für Milch. Da dürfen natürlich keine Unmengen von Keimen drin sein. Wenn zu viele Keime bei einer Kontrolle gemessen werden, dann kann der Bauer die Milch gar nicht erst verkaufen und da hat er natürlich auch keinen Bock drauf. Aber richtig gehört. Erst wenn zu viele gefunden werden. Es gibt einen Höchstwert für sogenannte somatische Keimzellen. Der Grenzwert liegt bei 400.000 Zellen pro Milliliter. Aber schon 200.000 Zellen pro Milliliter deuten auf eine mangelhafte Eutergesundheit hin. Also auch auf Entzündungen. Bevor jemand Kuhmilch in Deutschland verkaufen kann, muss er sie pasteurisieren, also hoch erhitzen, damit alle Keime und Erreger abgetötet werden. Bottom line, es ist höchst unwahrscheinlich, dass wir Erreger in der Milch mittrinken. Aber theoretisch kann es sein, dass sie Spuren von Eiter oder Blut enthält. Was sagt ihr? Findet ihr das Statement vom Anfang dann übertrieben? Ist das alles gar nicht so dramatisch, weil ja alles ultra hoch erhitzt wurde und damit auch ungefährlich ist? Oder läuft euch da auch so ein bisschen kalt den Rücken runter und ihr findet es richtig eklig? Ich bin auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. So, das waren jetzt die Fakten zur Gesundheit. Aber wie sieht's aus mit der Umwelt? Welche Milch ist besser fürs Klima? Einige, gerade junge Menschen, sagen ja, dass sie keine Kuhmilch mehr trinken oder sich generell vegan ernähren, weil das viel besser fürs Klima sei. Aber stimmt das überhaupt? Verbrauchen nicht Mandeln oder Soja auch sehr viel CO2? Schließlich wachsen diese Pflanzen ja nicht gerade bei uns um die Ecke. Und brauchen Mandeln nicht auch ewig viel Wasser zum Wachsen? Wir haben mal recherchiert. Frage: Für wie viel Prozent aller vom Menschen verursachten Treibhausgase ist die Milchindustrie verantwortlich? Mit allen Milchprodukten zusammen, also Käse, Joghurt und so weiter. Antwort: 3%. Klingt erstmal nicht viel, aber das ist tatsächlich mehr als das, was alle Flugzeuge weltweit an Treibhausgasen raushauen. Das liegt daran, dass Kuhmilch eben von Kühen kommt und die haben leider nicht so eine dolle Klimabilanz. Stichwort Weidefläche, Stichwort Futter. Ja, und sie stoßen auch Unmengen an Methan aus. Wir haben das mal durchgerechnet, könnt ihr euch in diesem Video hier oben rechts angucken. Und zwei Dinge sind beim Einfluss aufs Klima beim Thema Milch entscheidend. Erstens der CO2-Ausstoß und zweitens der Wasserverbrauch. Dazu gibt es auch ein paar Studien. Eine kommt von der Uni Oxford, die wird immer wieder zitiert und die scheint uns auch die beste zu sein. Die Forscher haben Daten von 40.000 Höfen weltweit ausgewertet. Das hier ist also der CO2-Ausstoß, den ein Liter der jeweiligen Milch verursacht. Und ihr seht, Kuhmilch verursacht tatsächlich viel mehr CO2 als Hafer, Soja, Mandel oder Reismilch. Beim Wasserverbrauch ist es anders. Der ist bei Reismilch am höchsten. Klar, Reis steht ja auch irgendwie die ganze Zeit im Wasser, braucht ewig viel davon. Mandeln ebenso, Kuhmilch aber auch. Hafer und Soja hingegen benötigen so gut wie gar kein Wasser, deshalb sind die beiden auch besser fürs Klima. Wir können also festhalten, Milch ist nicht ungesund. Es sind so gut wie keine negativen Auswirkungen auf den Menschen bekannt. Positive allerdings auch nicht. Und bei pflanzlicher Milch ist das genauso. Aufpassen muss beim Milchkonsum nur, wer eine Laktoseintoleranz hat oder wer allergisch auf Milch reagiert. Aber das wissen die Leute meist ja schon selbst am besten. Kuhmilch hat allerdings eine bedeutend schlechtere Klimabilanz. Sie verursacht sehr viel mehr CO2 als pflanzliche Milch. Gerade Hafer- und Sojamilch sind klimaschonender. Wie geht's euch mit diesen Fakten? Endet ihr jetzt irgendwas?
Ja, ich will es nicht spoilern. Es sind jetzt gerade mal in den letzten paar Jahren 5-6% des globalen Milchabsatzes geworden. Aber natürlich nimmt das langsam Fahrt auf. Wir gucken uns hier einmal ein kleines Startup an vom ehemaligen Fußballspieler. Aber kommt danach nochmal so ein bisschen eine Einordnung, was das wirklich ökonomisch bedeutet.
Kuhmilch war gestern. Wer seinen Kaffee heute genießt, der tut das oft anders.
Ich benutze Reis, ich benutze Kokosmilch,
Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch, Reismilch.
Für mich gibt's nur Kaffee schwarz. Aber ich habe in unserem Kühlschrank schon Hafer und Mandelmilch gefunden.
Nummer 1 unter den Milchalternativen, Haferdrink. Deshalb mischt jetzt auch ein Team rund um Fußballer Kevin Trapp auf dem Markt mit. Eine völlig neue Erfahrung.
Ich war tatsächlich mega nervös, nervöser als vor einem Spiel, weil es meine erste, ich musste das erste Mal was verkaufen im Endeffekt.
Max zeigt, wie der Markt mit Milchalternativen immer weiter wächst und welches Produkt wirklich die beste Klimabilanz hat. Vom Drink aus Erbsen bis zum Mandeldrink. Inzwischen gibt es kaum eine Alternative, die es nicht gibt. Doch wo kann man sie kaufen?
Also ich denke mal mittlerweile überall eigentlich. Ne? Also in jedem Lebensmittelhandel, Handelsgeschäft, keine Ahnung, in den kleineren auch.
Beim DM auch.
Ja genau, bei den ganzen Drogeriemärkten.
Mittlerweile gibt es nicht nur in Bio-Supermärkten oder im Reformhaus, es gibt es auch beim Aldi, beim Lidl, es gibt es wirklich bei jedem Markt mittlerweile.
Wahrscheinlich nicht zuletzt deshalb stieg der Absatz der Milchalternativen in Deutschland allein im letzten Jahr um fast 65% auf rund 224 Millionen verkaufte Liter. Inzwischen liegt der Anteil der Pflanzendrinks am Gesamtmarkt bei knapp 10%, Tendenz steigend. Auf die erhöhte Nachfrage reagieren die Supermarktketten und Discounter. Sie weiten das Angebot der Pflanzendrinks immer weiter aus.
Es gibt viele Hersteller, ja, also wirklich verschiedenste und es variiert je nach Supermarkt. Es ist rappelvoll, also da gibt es ja jetzt viel mehr Alternativen. Es ist ein breites Sortiment. Mir ist aufgefallen, dass deutlich mehr Supermärkte und Discounter immer mehr aufnehmen auch. Also es wird auf jeden Fall mehr, die Auswahl wird größer. Von 1-2 Sorten in jedem Laden kommen wir schon mal zu 3 oder 4. Also es wird einfach ein vielfältigeres Angebot, es kommen immer mehr Hersteller dazu.
Ganz neu auf dem Markt, die hessische Milchalternative Oatmilk. Unter diesem Namen bietet Fußballer Kevin Trapp seit neuestem gemeinsam mit seinem Partner und Fruchtsafttechniker Alexander Schiffel Haferdrink an. Die Idee kam im ersten Lockdown, als das Haferprodukt in den Regalen knapp wurde.
Und irgendwann saßen wir da zusammen, hatten die Idee, warum machen wir nicht unsere eigene? Und so ist eigentlich dann die Idee entstanden, über das Ganze zu reden. Und klar, dann kam eins nach dem anderen, bis dann zum fertigen Produkt. Bei mir ist es natürlich so, dass ich durch meinen Beruf eben auch viel auf Ernährung achte, was ist gut für mich oder für meinen Körper, und natürlich auch viele Dinge ausprobiert habe. Und wir uns am Ende eigentlich alle einig waren, dass der Haferdrink dann am Ende das sein soll, womit wir dann auch rausgehen wollen.
Von der Idee bis zur Umsetzung hat das Team von Oatmilk 9 Monate getüftelt. Entstanden ist dabei ein glutenfreier, veganer und umweltfreundlicher Haferdrink.
Und für uns war es halt wichtig, wir wollen ein Lifestyle-Produkt sein, was im Regal sehr gut ausschaut, was im Kühlschrank sexy ist, und wollten einfach mit klaren Keywords vermitteln, was wir sind und was wir können.
Es passt natürlich perfekt in den Kaffee, also es lässt sich super aufschäumen, der Schaum ist beständig, also verschwindet nicht direkt wieder, das heißt, du kannst eine schöne Latteart damit machen und ist auch lange zu sehen.
Den perfekten Schaum brauchen auch Guy Lamé und Luel Mulugeta. Sie betreiben insgesamt 6 Gastronomien in Frankfurt. Auch in ihrem Café Alain's Takeaway merken sie, dass Milchalternativen immer gefragter sind. Lag der Anteil vor 5 Jahren noch bei 10%, sind es heute 50%.
Also Milchalternativen sind auf jeden Fall in den letzten 3-4 Jahren extrem gestiegen, oder die Nachfrage daran ist extrem gestiegen. Wir machen momentan fast jeden zweiten Kaffee mit Hafermilch. Und ja, also es ist eine riesengroße Rolle.
Über die Dauer der Zeit konnte sich Hafer einfach durchsetzen, weil wenn du den Gästen weniger Alternativen bietest, dann nehmen sie das, was du denen gibst. Und wir nehmen dann letzten Endes das, was unserer Meinung nach so das Beste im Doing ist und das Beste im Geschmack und das Beste für den Gast.
Gründe für den Umstieg auf Milchalternativen gibt es viele.
Erstens zum Tierwohl, ne?
Für mich hat es vor allem ethische und moralische Gründe. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum ich Tierleid in Kauf nehmen sollte, wenn es nicht dringend notwendig ist.
Wegen den Kühen und der Umwelt, ja.
Stimmt es denn, dass die Alternativen umweltfreundlicher sind? Das wollen wir genau wissen und fragen nach bei Expertin Melanie Speck vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Sie beschäftigt sich seit rund 15 Jahren mit nachhaltiger Ernährung.
Sie haben einen besseren CO2-Fußabdruck, sie haben einen besseren Landverbrauch und auch einen besseren Wasserfußabdruck. Immer so ungefähr mit einem Drittel oder 50% zu titulieren, im Gegensatz zu der normalen Milch.
Denn die schneidet zum Beispiel bei den CO2-Emissionen am schlechtesten ab. Alle Pflanzendrinks haben hier eine bessere Ökobilanz. Hafer liegt mit 0,6 Kilogramm CO2 pro Liter vorne, dicht gefolgt von Mandel-, Soja- und Reisdrink. Auch beim Wasserverbrauch schneidet die Kuhmilch mit 248 Litern Wasser pro Liter Milch nicht gut ab. Aber Mandel- und Reisdrink verbrauchen deutlich mehr Wasser. Allein Soja- und Haferdrink sind in diesem Punkt am ökologischsten. Insgesamt ist der Haferdrink am nachhaltigsten. Auch Alexander Schiffel und Kevin Trapp versuchen, mit ihrem Haferdrink nachhaltig zu wirtschaften. Mit Verpackungen aus
Ja, ein kleiner Blick in die Schweiz. Die Großen sind auch schon dabei, kann man ja finden, wie man will, aber und es gibt ja auch schon auch Oatlys, nicht mal klein, die Hafermilch populär gemacht haben. Wir schauen uns jetzt mal an, was das wirklich dann auch bei der Landwirtschaft bedeutet.
Soja, Mandeln, Reis. Inzwischen gibt es viele Alternativen für Kuhmilch. Besonders Hafermilch trendet, auch wenn sie teurer ist als gewöhnliche Milch. Und die Milchkonzerne verdienen kräftig an den Pflanzendrinks mit. Das schwedische Unternehmen Oatly produziert Hafermilch und hat Promis wie Oprah Winfrey, Natalie Portman und Jay-Z als Investoren gewonnen. Dank cleveren Werbekampagnen und dem ersten aufschäumbaren Haferdrink wuchs Oatly innerhalb von wenigen Jahren zu einem milliardenschweren Unternehmen heran. Pflanzliche Alternativen zur Kuhmilch sind angesagt. In Europa werden mittlerweile pro Jahr Milchalternativen im Wert von mehr als 2 Milliarden Euro verkauft.
Es ist nicht so, dass jetzt pflanzliche Milchprodukte nur von Menschen konsumiert werden, die sich vegetarisch oder auch vegan ernähren. Sie werden sehr breit konsumiert von einem großen Teil der Bevölkerung.
Das große Interesse und die hohen Gewinnmargen machen die pflanzlichen Milchalternativen für die Industrie interessant.
Besonders Hafer kann günstig produziert werden. Es ist ein einheimisches Gewächs, das nur wenig Land und Wasser benötigt. In der Schweiz sind schon einige Bauern wie Osmati von Kuh auf Hafermilch umgestiegen.
Dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir Träumer sind. Wir stehen hier immerhin auf einem 2,5 Hektar Feld und der ist nachgefragt, der Hafer. Und wir können mit unserer Hafermilchproduktion noch stetig wachsen. Nein, ich habe das Gefühl, es kommt.
Auch multinationale Milchproduzenten und Supermärkte profitieren vom neuen Pflanzenmilchboom.
Im Unterschied eben zu stetigem Rückgang des Kuhmilchkonsums hat der Pflanzenmilchkonsum erst jetzt in jüngerer Zeit zugenommen. Und weil er auf sehr tiefem Niveau angefangen hat, praktisch sind diese Zuwachsraten natürlich sehr hoch.
Für die Konzerne bieten Pflanzendrinks ein lukratives Nebeneinkommen.
Die Märkte für Milch und Milchprodukte in der Schweiz sind gesättigt. Das sind ein paar wenige Unternehmen, die da versuchen, Marktanteile zu gewinnen.
Emmy, die größte Milchverarbeiterin der Schweiz, produziert zwar schon seit Jahren vegane Produkte für Detailhändler wie Coop, doch neu auch unter eigener Marke und ab Frühling 2021 mit Hafer aus der Schweiz.
Pflanzenmilch, das ist halt noch auf kleinem Niveau, aber das ist eine Nische, wo Wachstum möglich ist und da wird investiert und lokale Rohstoffe, das ist ein Plus im Verkauf.
Der Marktanteil der pflanzlichen Drinks liegt im Segment der Trinkmilch erst bei etwa 5%.
Vielleicht erreichen wir wie bei Bio irgendwann mal einen Marktanteil von 10-12%. Das ist aus meiner Sicht durchaus ein realistisches Szenario. Die Zahlungsbereitschaft der Konsumentinnen und Konsumenten spielt sicherlich auch eine Rolle.
Die Schweiz ist und bleibt ein Milchland. Nur etwa 11% der produzierten Milch wird als Konsummilch verkauft. Der Rest wird zu profitablem Käse, Joghurt, Rahm, Butter weiterverarbeitet. Und auf diese Produkte scheinen die wenigsten Konsumenten zu verzichten.
Wenn man aber den gesamten Sektor betrachtet, dann ist der Export von Käsen ist gestiegen, die Produktion von Käse steigt, insgesamt die Nachfrage nach Milch steigt. Nur schon aufgrund der natürlichen Ressourcen, die der Schweiz zur Verfügung stehen, wird die Schweiz immer ein Milchland bleiben, weil es im Berggebiet halt kaum etwas anderes gibt, das man aus der Ressource Gras machen kann. Wichtig ist, sich diesen Wandel zu stellen, guten Käse, qualitative Produkte herzustellen.
Das Geschäft mit den Pflanzendrinks wächst also. Und gleichzeitig steigen die Nachfrage nach Kuhmilch und die Qualität der Milchprodukte. Für die Schweizer Bauern also kein Problem. Sie können weiterhin ihre Kühe melken oder Hafer ernten und beide Märkte bedienen.
So, das war's zum Thema Hafermilch. Mal sehen, was es noch Neues von der Landwirtschaft gibt. Bis dann. Pflanzenprodukte kommen immer mehr ins Milchregal. Wir schauen uns das mal an und ich finde, da lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns an mit der Sendung mit der Maus. Da haben wir alle viel gelernt. Jetzt lernen wir, wie Pflanzenprodukte zu Milch werden. Schauen wir es uns an am Beispiel der Sojabohne.
Lecker. Wo die herkommt, ist klar. Milch kommt von Kühen. Und heute werde ich mal eine Kuh melken. Welche Kuh soll es sein? Ich entscheide mich für Lisa. Lisas Euter ist prall gefüllt und sie muss gemolken werden. Erstmal ein bisschen Platz machen für meinen Hocker und für mich. Mit einem Tuch die Zitzen abwischen, damit die schön sauber sind. Und dann drücke ich meinen Kopf in Lisas Seite, damit sie mich nicht tritt. Und der Eimer bleibt auch hier. So, und jetzt melken. Immer schön die Zitzen drücken. Von oben nach unten. Nach kurzer Zeit ist der Eimer halb voll mit Milch. Aber Milch kann auch woanders herkommen, zum Beispiel von diesem Feld hier. Das ist ein Sojabohnenfeld. Das sind Sojabohnenschoten. In diesen Schoten stecken Sojabohnen. Das sind sie. Und ist da jetzt Milch drin? Mal probieren. Nee, die schmecken nicht besonders gut. Diese Sojabohnen müssen erstmal geerntet werden. Und das macht man am besten mit einem Mähdrescher. In dem Mähdrescher werden die Bohnen von den Schoten getrennt. Da sind die vielen Bohnen. Und das ist Bauer Hannen, dem gehört das Feld. In 0, nichts ist das ganze Feld abgeerntet. Diese ganzen Sojabohnen kommen jetzt in die Fabrik. Das ist hier. In diesem Sack sind Sojabohnen drin. Und das ist ein riesengroßer Staubsauger. Oder besser gesagt, ein Sojabohnensauger. Der wird eingeschaltet. Und dann wird der ganze Sack leer gesaugt. Über dieses Rohr und diesen Schlauch werden die Sojabohnen über diese Rutsche in so einen Bottich reingelassen. Jetzt ist der ganze Sack in den Bottich drin. Da kommt ein Schlauch rein. Und durch den Schlauch kommt Wasser in den Bottich zu den Sojabohnen. Das reicht. Herr Jung schließt jetzt noch einen dünnen Schlauch in den Bottich an. Durch diesen Schlauch kommt Druckluft. Die wirbelt durch die Sojabohnen im Wasser. Jetzt werden die Sojabohnen nämlich gewaschen. Und dabei entsteht weißer Schaum. Das ist aber keine Seife, das ist Eiweiß von den Sojabohnen. Dann wird die Druckluft abgestellt. Und das Waschwasser wird abgelassen. Wenn die Sojabohnen sauber sind, wird der Bottich zum Schluss nochmal mit Wasser gefüllt. Das Ganze bleibt jetzt ungefähr 12 Stunden stehen. Jetzt können die Bohnen einweichen. Ich mache das zu Hause auch mal. Erstmal die Sojabohnen waschen. So, die sind sauber. Kommen jetzt in diese Schüssel. Und dazu kommt nochmal Wasser, damit die Sojabohnen schön einweichen können. Nochmal umrühren. Ein Handtuch drüber. Und 12 Stunden warten. Wie geht's denn in der Fabrik weiter? Da sind die Sojabohnen schon richtig schön weich geworden. Haben sich mit Wasser vollgesogen. Das überschüssige Wasser wird wieder abgelassen. Jetzt werden die Sojabohnen nochmal vom Schaum befreit. Und die sind jetzt richtig aufgequollen wie meine Sojabohnen zu Hause. Die kann man richtig zerquetschen. Ich lasse das Wasser auch ab. Bisschen abtropfen lassen. Sehr gut. Bei mir gibt's keinen Schaum, also muss ich nicht nachspülen. Die Sojabohnen kommen in einen Topf. In der Fabrik werden die Sojabohnen wieder abgesaugt. Die kommen hierhin, in diese Maschine. Hier werden die Sojabohnen mit Wasser vermischt. Und damit immer die gleiche Menge Sojabohnen mit Wasser zusammenkommen, gibt's diese Schnecke. Wasser und Sojabohnen fallen hier runter. Und in der Maschine werden die Sachen vermischt und klein gemacht. Und heraus kommt diese Sojabohnenpampe. Das mache ich zu Hause auch. Also Wasser auf die Sojabohnen. Und zum Kleinmachen benutze ich einen Pürierstab. Damit püriere ich die Sojabohnen und die vermischen sich mit dem Wasser. Sojabohnenpampe. In der Fabrik wird diese Pampe erstmal aus dem Topf gelassen. Und damit nichts drin bleibt, wird mit Wasser nachgespült. Die Sojabohnenpampe kommt hierhin. Das ist ein riesen Dampfkochtopf. Da kann man nicht reingucken, deshalb mache ich das zu Hause mal in einem normalen Topf. Stelle ich auf den Herd. Ich mache die Gasflamme an. Und jetzt köchelt es langsam vor sich hin. Riecht schon ganz gut. In der Fabrik geht es hier weiter. Nachdem das Sojabohnenpüree gekocht wurde, landet es in dieser Trommel. Das ist ein großes Sieb, das sich dreht. Das bedeutet, alles Feste aus dem Püree bleibt im Sieb hängen und unten drunter fließt die Sojamilch ab. Ich mache das zu Hause mit dieser Schüssel, einem Sieb und diesem Tuch. Und da rein kippe ich die Sojabohnenpampe. Die ist so heiß, da beschlägt sogar meine Brille. Das kann jetzt alles durchs Sieb tropfen.
Und zum Schluss nehme ich die Ecken vor dem Tuch und drehe das Tuch noch ein bisschen zusammen. Jetzt kommt der letzte Rest Sojamilch auch noch raus. Da ist sie, frische Sojamilch. Riecht ganz angenehm. In der Fabrik wird die Sojamilch erst nochmal abgefüllt. Die kommt in diese Tüten rein. Die werden zugemacht und abtransportiert zum nächsten Supermarkt. Ich brauche keine Milchtüte, ich nehme einfach ein Glas. Zwei Gläser Milch, einmal von Lisa und einmal von Soja. Schmeckt beides hervorragend.
Ja, und jetzt ist es ja fast so ein bisschen Verbraucherjournalismus und da übergebe ich dann mal an den SWR zum Faktencheck. Was ist wie gut? Ist Milch wirklich gefährlich von der Kuh oder ist das eigentlich auch nur so ein kleiner Medienhype? Wir schauen mal.
Liter Milch trinkt ein Deutscher durchschnittlich pro Jahr. Ich auch bis vor kurzem. Aber mehr und mehr Leute wechseln teilweise oder ganz zu Soja-, Hafer- oder Reismilch. Warum? Könnte daran liegen, dass es immer wieder Berichte gibt, die sagen, Milch ist ziemlich schlecht für uns. Berichte wie dieser hier von Hayley Maria. Sie sagt, in Kuhmilch ist Eiter.
Eiter in Milch? Das ist der Grund, warum ich keine Milch mehr trinke. Die Kühe in der Massentierproduktion müssen viel zu viel Milch geben und dann können sich die Euter entzünden. Und das Eiter und Blut kann mit in die Milch gelangen.
Eiter in Kuhmilch? Das klingt echt ekelhaft. Also verheimlicht uns da die Milchindustrie irgendwas? Was ist mit Akne durch Milch? Und sind Getränke aus Hafer, Mandeln oder Soja echt gesünder und auch besser fürs Klima? Das checken wir heute für euch. Wir sind faktencheck.de und uns ist es ziemlich schnuppe, was ihr trinkt und wie ihr euch ernährt. Uns geht's hier nur um Fakten. Denn gerade beim Thema Milch schwirren eine Menge falscher Fakten durchs Netz. Rund um Laktoseintoleranz, Kalzium oder sogar, dass Milch krebserregend ist. Das ist vermutlich einer der Gründe, warum immer weniger Leute in Deutschland Kuhmilch trinken und stattdessen Milchalternativen kaufen. Also Sojamilch und Co. Allein letztes Jahr gab es bei pflanzlichen Milchalternativen ein Umsatzplus von über 40%. Heißt, in Deutschland wurden mehr als 300 Millionen Liter mehr davon verkauft als das Jahr davor. Das ist eine ganze Menge. Das hier sind die beliebtesten Milchersatzdrinks. Und vielleicht habt ihr es schon gemerkt, ich druck so ein kleines bisschen um diesen Begriff Sojamilch rum oder Hafermilch, denn offiziell dürfen sich diese Produkte gar nicht Milch nennen. Gibt es sogar ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof zu. Im Handel darf nur Milch heißen, was aus einem Euter stammt, also von einem Tier. Daher, sorry, falls ich das doch mal falsch sagen sollte und mir Hafermilch rausrutscht, hat sich auch schon irgendwie so eingebürgert. Wie ist denn das bei euch? Trinkt ihr auch mehr und mehr pflanzliche Milch oder doch eher Kuhmilch? Und wenn ja, warum? Schreibt es mal in die Kommentare. Und manche werden vielleicht sagen, weil das eine oder andere gesünder ist. Deshalb klären wir diese Frage mal als erstes. Was ist gesünder? Kuhmilch oder pflanzliche Milchersatzdrinks? Also zunächst mal können wir festhalten, Kuhmilch enthält sehr viele Mineralien und Vitamine, vor allem Kalzium und Vitamin B12. Beides ist in pflanzlicher Milch viel weniger enthalten. In Milch sind auch mehr Fett und Proteine drin als im pflanzlichen Ersatz. Für Ernährungsmediziner ist Milch deshalb auch ein Nahrungsmittel und kein Getränk. Und klar, ist ja auch logisch, Kuhmilch kommt von einer Kuh, die gerade ein Baby bekommen hat. Natürlich sind da ein Haufen Nährstoffe drin. Das Kalzium soll ja auch das Knochenwachstum stärken. So heißt es auch gerne mal in der Werbung. Und vielleicht haben das eure Eltern ja auch zu euch gesagt, Kind, trink Milch, dann kriegst du starke Knochen. Leider ist das ein Mythos. Wir haben eine Menge Studien durchforstet und obwohl das Thema zugegebenermaßen ziemlich komplex ist, finden die meisten Studien keinen Zusammenhang zwischen Milchtrinken und Knochenwachstum. Ein anderer Milchmythos ist, dass Milch krebserregend sein soll. In der Tat gibt es ältere Studien, die das behaupten. Neuere Studien widerlegen das aber und zeigen teilweise sogar das Gegenteil. Außerdem gibt es zu dem Thema zig Meta-Analysen. Das sind Studien, die viele andere Studien zusammenfassen und die kommen auch auf den gleichen Schluss. Wer ab und zu ein Glas Milch trinkt, hat kein erhöhtes Krebsrisiko. Was wir gefunden haben, ist ein Zusammenhang zwischen Milchkonsum und Prostatakrebs. Also Entwarnung für euch Mädels, aber eigentlich auch für Jungs, denn einerseits ist die Studienlage nicht eindeutig und andererseits haben in den Studien, die einen Zusammenhang gefunden haben, die Leute auch weit mehr als einen Liter Milch pro Tag getrunken. Und das machen ja vermutlich auch die wenigsten von euch. Das heißt, 100 bis 300 Milliliter Milch pro Tag sind überhaupt kein Problem. Nächstes Thema, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und so weiter. Auch hier zeigen große Meta-Studien, Milch wirkt sich nicht negativ auf einen gesunden Körper aus. Sie führt also nicht zu mehr Herzproblemen oder Schlaganfällen. Aber gerade ganz neu erschienen, ist eine Studie von deutschen Wissenschaftlern aus Hannover, die gezeigt haben, dass Milch einen negativen Effekt haben kann auf Leute, die schon eine Herzerkrankung haben. Das liegt demnach an der sogenannten Rumensäure oder Rumensäure. Wer weiß, wie man das ausspricht, bitte einen Kommentar hinterlassen. Diese Säure ist in der Milch drin und die wirkt sich negativ auf das schon geschädigte Herz aus. Zum Glück ist die Studienlage insgesamt relativ klar. Aber wie genau findet man sowas eigentlich raus? Ich kann ja schlecht 1000 Leute fragen, hey, wollt ihr mal dieses oder jenes Lebensmittel nehmen? Kann sein, dass ihr dann Krebs kriegt, aber ist für eine Studie. Wie solche Studien zu Lebensmitteln funktionieren, haben wir den Ernährungsmediziner Matthias Riedel gefragt.
Um herauszubekommen, ob so ein Lebensmittel positive Effekte oder Nebeneffekte hat, brauchen wir schon Gruppen von 100.000 oder Millionen von Menschen. Und das müssen wir über mehrere Jahre beobachten. Das sind Populationsstudien. Und da sind die Effekte immer nur relativ gering. Es sind Tendenzen, weil diese Menschen ja nicht nur Milch trinken, sondern die essen alles Mögliche. Und da muss man das andere rausrechnen. Da sind Raucher dabei, da sind Nichtsportler dabei, da trinken die Menschen Alkohol und das muss man sozusagen herausrechnen.
Solche riesigen Studien mit Millionen Teilnehmern sind aber unglaublich teuer und der Staat gibt dafür eher selten Geld. Und dann war da noch der Mythos, dass Milch Pickel macht. Und das stimmt wirklich. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Leute, die Kuhmilch trinken, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Akne bekommen. Und das wäre mal eine interessante Frage an euch. Hat jemand von euch das auch schon mal bei sich selbst gemerkt? In so einem Zusammenhang bemerkt, ich kriege immer mal wieder Pickel, lasse ich mal die Milch weg? Verschwinden die Pickel dann? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, also, Milch sorgt für Pickel, ist schlecht, wenn ich eine Herzerkrankung habe und kann theoretisch Prostatakrebs begünstigen, wenn auch nur bei Leuten, die literweise Milch trinken. Es gibt also schon ein paar Gründe, zumindest für die ganz Vorsichtigen, sich nach Alternativen umzuschauen. Ganz abgesehen natürlich von den Leuten, die eine Laktoseintoleranz haben. Die große Frage ist nur, sind denn Hafer, Mandel oder Soja wirklich besser? Oder gibt es da nicht auch eine Menge Nebeneffekte? Und ich sag's gleich vorneweg, da ist die Faktenlage echt dünn. Wir konnten keine wirklich belastbaren Studien finden. Nur zwei Dinge lassen sich schon mal festhalten. Sojamilch hat ähnlich wie Kuhmilch einen sehr hohen Eiweißgehalt. Und in die Pflanzenmilch wird oft viel Zucker reingerührt, damit die besser schmeckt. Und Zucker nehmen wir ja eh schon alle ziemlich viel zu uns. Man muss ein bisschen suchen, dann findet man auch zuckerfreie pflanzliche Milch. Schmeckt nur manchmal halt ein kleines bisschen bescheiden. Dass Hafer- und Sojamilch allgemein gesünder sind als Kuhmilch, das kann man nicht sagen. So, und dann ist da ja noch diese Sache mit der Laktoseintoleranz. Die Gesellschaft für Konsumforschung hat festgestellt, da musste ich echt ein bisschen lachen, dass 80% von den Leuten, die laktosefreie Produkte kaufen, gar keine Laktoseintoleranz haben. Trotzdem steigt die Zahl der Leute, die von sich behauptet, laktoseintolerant zu sein, hat eine Befragung von der Techniker Krankenkasse ergeben. Bei den 18- bis 25-Jährigen waren es 2013 noch 1%. 4 Jahre später hat sich diese Zahl verzwölffacht. Kann das wirklich sein? Werden wir gerade zu einem Land voller Laktoseintoleranten oder ist das nur Einbildung?
Leider wird es nicht immer sauber diagnostiziert, weil man müsste tatsächlich einen Provokationstest machen und der wird eben nicht immer durchgeführt. Es kommt dann leider auch manchmal dazu, dass man zum Gastroenterologen geht und dieser Test wird schlecht bezahlt beim Gastroenterologen. Und dann sagt der Patient, ja, ich glaube, ich habe Laktoseintoleranz. Dann sagt der Gastroenterologe, ja, wenn Sie Milch nicht vertragen, dann werden Sie es wohl schon haben, ne? Und drückt sich um den Test herum. Das habe ich häufig erlebt. Und dann bleibt es halt immer im Unklaren. Sowas muss man verifizieren.
Okay, ich muss an dieser Stelle auch ganz klar sagen, wenn du Laktose nicht gut verträgst, weil es dir schlecht geht, wenn du Milch getrunken hast zum Beispiel, dann ist doch völlig klar, dass du eine Laktoseintoleranz hast und wir wären die Letzten, die behaupten, dass es das nicht gibt. Laktoseintoleranz ist natürlich kein Mythos. Es ist nur verdammt schwierig, genaue Zahlen zu kriegen. Man kann halt nur diese Tests hochrechnen, die bei den Ärzten gemacht werden. Und da kam zum Beispiel tatsächlich raus, dass geschätzt etwa 15% der Menschen in unserem Land eine Laktoseintoleranz haben. Das heißt, sie vertragen Milch nicht so gut. Ihnen fehlt nämlich ein Enzym, die sogenannte Laktase. Dadurch können sie die Laktose, also den Milchzucker in der Milch, nicht so gut verarbeiten. Blähungen zum Beispiel sind dann die Folge. Der Trick bei laktosefreier Milch ist, dass die Hersteller genau dieses fehlende Enzym dazumischen, die Laktase. Die spaltet die Laktose dann in der Milch auf, sodass der Körper das Ganze besser verarbeiten kann. So, und jetzt schaut mal auf diese Weltkarte hier. Die dunklen Stellen, das sind die Gebiete, wo ganz viele Menschen Milch schlecht verdauen können. In Südostasien zum Beispiel teilweise mehr als 90%. In Schweden dagegen sind es nur 2%. Verrückt, oder? Das hat im weitesten Sinne was mit unserer menschlichen Geschichte zu tun. Welche Kultur hat wann angefangen, Kühe zu halten? Wir Menschen trinken ja erst seit 10.000 Jahren Kuhmilch. Europäer weit mehr als Asiaten. Und bei unseren Vorfahren hier in Europa gab es dann einen Gendefekt, der quasi ein Vorteil war. Denn plötzlich konnten mehr Menschen Milchzucker verdauen, vor allem auch im Erwachsenenalter. Und dass es Leute gibt, die laktoseintolerant sind, ist also eigentlich überhaupt nicht überraschend. Es ist eher überraschend, dass Milch so vielen von uns nichts ausmacht. Und dass immer mehr Leute angeben, sie seien laktoseintolerant, könnte natürlich auch daran liegen, dass das immer öfter zum Thema gemacht wird. Es gibt immer mehr laktosefreie Produkte und deshalb ist ein Bewusstsein für was entstanden, was vermutlich schon die ganze Zeit da war. Gut, und jetzt noch zu der Meldung, dass Eiter in der Milch ist. Und gerade in der Massentierhaltung kann es tatsächlich vorkommen, dass sich die Euter der Kühe entzünden, je nachdem, wie sauber und hygienisch es in so einem Stall zugeht oder wie oft die Kuh an die Melkmaschine muss. Dadurch kann sich dann tatsächlich der Euter entzünden und Eiter und Blut in die Milch gelangen. Das ist an sich eine Sauerei, also dass die Tiere im Extremfall so gehalten werden, dass sie krank werden. Immerhin gibt es strenge Standards für Milch. Da dürfen natürlich keine Unmengen von Keimen drin sein. Wenn zu viele Keime bei einer Kontrolle gemessen werden, dann kann der Bauer die Milch gar nicht erst verkaufen und da hat er natürlich auch keinen Bock drauf. Aber richtig gehört, erst wenn zu viele gefunden werden. Es gibt einen Höchstwert für sogenannte somatische Keimzellen. Der Grenzwert liegt bei 400.000 Zellen pro Milliliter. Aber schon 200.000 Zellen pro Milliliter deuten auf eine mangelhafte Eutergesundheit hin, also auch auf Entzündungen. Bevor jemand Kuhmilch in Deutschland verkaufen kann, muss er sie pasteurisieren, also hoch erhitzen, damit alle Keime und Erreger abgetötet werden. Bottom line, es ist höchst unwahrscheinlich, dass wir Erreger in der Milch mittrinken. Aber theoretisch kann es sein, dass sie Spuren von Eiter oder Blut enthält. Was sagt ihr? Findet ihr das Statement vom Anfang dann übertrieben? Ist das alles gar nicht so dramatisch, weil ja alles ultra hoch erhitzt wurde und damit auch ungefährlich ist? Oder läuft euch da auch so ein bisschen kalt den Rücken runter und ihr findet es richtig eklig? Ich bin auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. So, das waren jetzt die Fakten zur Gesundheit. Aber wie sieht's aus mit der Umwelt? Welche Milch ist besser fürs Klima? Einige, gerade junge Menschen, sagen ja, dass sie keine Kuhmilch mehr trinken oder sich generell vegan ernähren, weil das viel besser fürs Klima sei. Aber stimmt das überhaupt? Verbrauchen nicht Mandeln oder Soja auch sehr viel CO2? Schließlich wachsen diese Pflanzen ja nicht gerade bei uns um die Ecke. Und brauchen Mandeln nicht auch ewig viel Wasser zum Wachsen? Wir haben mal recherchiert. Frage: Für wie viel Prozent aller vom Menschen verursachten Treibhausgase ist die Milchindustrie verantwortlich? Mit allen Milchprodukten zusammen, also Käse, Joghurt und so weiter. Antwort: 3%. Klingt erstmal nicht viel, aber das ist tatsächlich mehr als das, was alle Flugzeuge weltweit an Treibhausgasen raushauen. Und das liegt daran, dass Kuhmilch eben von Kühen kommt und die haben leider nicht so eine dolle Klimabilanz. Stichwort Weidefläche, Stichwort Futter. Ja, und sie stoßen auch Unmengen an Methan aus. Wir haben das mal durchgerechnet, könnt ihr euch in diesem Video hier oben rechts angucken. Und zwei Dinge sind beim Einfluss aufs Klima beim Thema Milch entscheidend. Erstens der CO2-Ausstoß und zweitens der Wasserverbrauch. Dazu gibt es auch ein paar Studien. Eine kommt von der Uni Oxford, die wird immer wieder zitiert und die scheint uns auch die beste zu sein. Die Forscher haben Daten von 40.000 Höfen weltweit ausgewertet. Das hier ist also der CO2-Ausstoß, den ein Liter der jeweiligen Milch verursacht. Und ihr seht, Kuhmilch verursacht tatsächlich viel mehr CO2 als Hafer, Soja, Mandel oder Reismilch. Beim Wasserverbrauch ist es anders. Der ist bei Reismilch am höchsten. Klar, Reis steht ja auch irgendwie die ganze Zeit im Wasser, braucht ewig viel davon. Mandeln ebenso, Kuhmilch aber auch. Hafer und Soja hingegen benötigen so gut wie gar kein Wasser, deshalb sind die beiden auch besser fürs Klima. Wir können also festhalten, Milch ist nicht ungesund. Es sind so gut wie keine negativen Auswirkungen auf den Menschen bekannt. Positive allerdings auch nicht. Und bei pflanzlicher Milch ist das genauso. Aufpassen muss beim Milchkonsum nur, wer eine Laktoseintoleranz hat oder wer allergisch auf Milch reagiert. Aber das wissen die Leute meist ja schon selbst am besten. Kuhmilch hat allerdings eine bedeutend schlechtere Klimabilanz. Sie verursacht sehr viel mehr CO2 als pflanzliche Milch. Gerade Hafer- und Sojamilch sind klimaschonender. Wie geht's euch mit diesen Fakten? Endet ihr jetzt irgendwas?
Ja, ich will es nicht spoilern. Es sind jetzt gerade mal in den letzten paar Jahren 5-6% des globalen Milchabsatzes geworden. Aber natürlich nimmt das langsam Fahrt auf. Wir gucken uns hier einmal ein kleines Startup an vom ehemaligen Fußballspieler. Aber kommt danach nochmal so ein bisschen eine Einordnung, was das wirklich ökonomisch bedeutet.
Kuhmilch war gestern. Wer seinen Kaffee heute genießt, der tut das oft anders.
Ich benutze Reis, Trink, ich benutze Kokosmilch,
Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch, Reismilch. Für mich gibt es so Kaffee schwarz. Aber ich habe in unserem Kühlschrank schon Hafer- und Mandelmilch gefunden.
Nummer 1 unter den Milchalternativen, Haferdrink. Deshalb mischt jetzt auch ein Team rund um Fußballer Kevin Trapp auf dem Markt mit. Eine völlig neue Erfahrung.
Ich war tatsächlich mega nervös. Fast nervöser als vor einem Spiel, weil es meine erste. Ich musste das erste Mal was verkaufen im Endeffekt.
Max zeigt, wie der Markt mit Milchalternativen immer weiter wächst und welches Produkt wirklich die beste Klimabilanz hat. Vom Drink aus Erbsen bis zum Mandeldrink. Inzwischen gibt es kaum eine Alternative, die es nicht gibt. Doch wo kann man sie kaufen?
Also ich denke mal mittlerweile überall eigentlich. Ne? Also in jedem Lebensmittelhandel, Handelsgeschäft, keine Ahnung, in den kleineren auch.
Beim DM auch.
Ja, genau, bei den ganzen Drogeriemärkten.
Mittlerweile gibt es nicht nur in Bio-Supermärkten oder im Reformhaus. Es gibt es auch beim Aldi, beim Lidl. Es gibt es wirklich bei jedem Markt mittlerweile.
Wahrscheinlich nicht zuletzt deshalb stieg der Absatz der Milchalternativen in Deutschland allein im letzten Jahr um fast 65% auf rund 224 Millionen verkaufte Liter. Inzwischen liegt der Anteil der Pflanzendrinks am Gesamtmarkt bei knapp 10%, Tendenz steigend. Auf die erhöhte Nachfrage reagieren die Supermarktketten und Discounter. Sie weiten das Angebot der Pflanzendrinks immer weiter aus.
Es gibt viele Hersteller, ja, also wirklich verschiedenste und es variiert je nach Supermarkt.
Es ist rappelvoll, also da gibt es ja jetzt viel mehr Alternativen. Es ist ein breites Sortiment.
Mir ist aufgefallen, dass deutlich mehr Supermärkte und Discounter immer mehr aufnehmen auch. Also es wird auf jeden Fall mehr, die Auswahl wird größer. Von 1-2 Sorten in jedem Laden kommen wir schon mal zu 3 oder 4. Also es wird einfach ein vielfältigeres Angebot, es kommen immer mehr Hersteller dazu.
Ganz neu auf dem Markt, die hessische Milchalternative Oatmilk. Unter diesem Namen bietet Fußballer Kevin Trapp seit neuestem gemeinsam mit seinem Partner und Fruchtsafttechniker Alexander Schiffel Haferdrink an. Die Idee kam im ersten Lockdown, als das Haferprodukt in den Regalen knapp wurde.
Und irgendwann saßen wir da zusammen, hatten die Idee, warum machen wir nicht unsere eigene? Und so ist eigentlich dann die Idee entstanden, über das Ganze zu reden. Und klar, dann kam eins nach dem anderen. Bis dann zum fertigen Produkt. Bei mir ist es natürlich so, dass ich durch meinen Beruf eben auch viel auf Ernährung achte, was ist gut für mich oder für meinen Körper und natürlich auch viele Dinge ausprobiert habe. Und wir uns am Ende eigentlich alle einig waren, dass der Haferdrink dann am Ende das sein soll, womit wir dann auch rausgehen wollen.
Von der Idee bis zur Umsetzung hat das Team von Oatmilk 9 Monate getüftelt. Entstanden ist dabei ein glutenfreier, veganer und umweltfreundlicher Haferdrink.
Für uns war es halt wichtig, wir wollen ein Lifestyle-Produkt sein, was im Regal sehr gut ausschaut, was im Kühlschrank sexy ist und wollten einfach mit klaren Keywords vermitteln, was wir sind und was wir können.
Es passt natürlich perfekt in den Kaffee, also es lässt sich super aufschäumen, der Schaum ist beständig, also verschwindet nicht direkt wieder, das heißt, du kannst eine schöne Latte Art damit machen und ist auch lange zu sehen.
Den perfekten Schaum brauchen auch Guy Lamé und Luel Mulugeta. Sie betreiben insgesamt 6 Gastronomien in Frankfurt. Auch in ihrem Café Ellen's Takeaway merken sie, dass Milchalternativen immer gefragter sind. Lag der Anteil vor 5 Jahren noch bei 10%, sind es heute 50%.
Also Milchalternativen sind auf jeden Fall in den letzten 3-4 Jahren extrem gestiegen oder die Nachfrage daran ist extrem gestiegen. Wir machen momentan fast jeden zweiten Kaffee mit Hafermilch und ja, also es ist eine riesengroße Rolle.
Über die Dauer der Zeit konnte sich Hafer einfach durchsetzen, weil wenn du den Gästen weniger Alternativen bietest, dann nehmen sie das, was du denen gibst und wir nehmen dann letzten Endes das, was unserer Meinung nach so das Beste im Doing ist und das Beste im Geschmack und das Beste für den Gast.
Gründe für den Umstieg auf Milchalternativen gibt es viele.
Erstens zum Tierwohl. Ne?
Für mich hat es vor allem ethische und moralische Gründe. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum ich Tierleid in Kauf nehmen sollte, wenn es nicht dringend notwendig ist.
Wegen den Kühen und der Umwelt, ja.
Stimmt es denn, dass die Alternativen umweltfreundlicher sind? Das wollen wir genau wissen und fragen nach bei Expertin Melanie Speck vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Sie beschäftigt sich seit rund 15 Jahren mit nachhaltiger Ernährung.
Sie haben einen besseren CO2-Fußabdruck, sie haben einen besseren Landverbrauch und auch einen besseren Wasserfußabdruck. Immer so ungefähr mit einem Drittel oder 50% zu titulieren, im Gegensatz zu der normalen Milch.
Denn die schneidet zum Beispiel bei den CO2-Emissionen am schlechtesten ab. Alle Pflanzendrinks haben hier eine bessere Ökobilanz. Hafer liegt mit 0,6 Kilogramm CO2 pro Liter vorne, dicht gefolgt von Mandel-, Soja- und Reisdrink. Auch beim Wasserverbrauch schneidet die Kuhmilch mit 248 Litern Wasser pro Liter Milch nicht gut ab. Aber Mandel- und Reisdrink verbrauchen deutlich mehr Wasser. Allein Soja- und Haferdrink sind in diesem Punkt am ökologischsten. Insgesamt ist der Haferdrink am nachhaltigsten. Auch Alexander Schiffel und Kevin Trapp versuchen mit ihrem Haferdrink nachhaltig zu wirtschaften. Mit Verpackungen aus nach...
Ja, ein kleiner Blick in die Schweiz. Die Großen sind auch schon dabei. Kann man ja finden, wie man will. Aber, und es gibt ja auch schon auch Oatly, ist nicht mal klein, die Hafermilch populär gemacht haben. Wir schauen uns jetzt mal an, was das wirklich dann auch bei der Landwirtschaft bedeutet.
Soja, Mandeln, Reis. Inzwischen gibt es viele Alternativen für Kuhmilch. Besonders Hafermilch trendet, auch wenn sie teurer ist als gewöhnliche Milch. Und die Milchkonzerne verdienen kräftig an den Pflanzendrinks mit. Das schwedische Unternehmen Oatly produziert Hafermilch und hat Promis wie Oprah Winfrey, Natalie Portman und Jay-Z als Investoren gewonnen. Dank cleveren Werbekampagnen und dem ersten aufschäumbaren Haferdrink wuchs Oatly innerhalb von wenigen Jahren zu einem milliardenschweren Unternehmen heran. Pflanzliche Alternativen zur Kuhmilch sind angesagt. In Europa werden mittlerweile pro Jahr Milchalternativen im Wert von mehr als 2 Milliarden Euro verkauft.
Es ist nicht so, dass jetzt pflanzliche Milchprodukte nur von Menschen konsumiert werden, die sich vegetarisch oder auch vegan ernähren. Sie werden sehr breit konsumiert von einem großen Teil der Bevölkerung.
Das große Interesse und die hohen Gewinnmargen machen die pflanzlichen Milchalternativen für die Industrie interessant. Besonders Hafer kann günstig produziert werden. Es ist ein einheimisches Gewächs, das nur wenig Land und Wasser benötigt. In der Schweiz sind schon einige Bauern wie Urs Marti von Kuh auf Hafermilch umgestiegen.
Dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir Träumer sind, wir sind hier immerhin auf einem 2,5 Hektar Feld und der ist nachgefragt, der Hafer. Und wir können mit unserer Hafermilchproduktion noch stetig wachsen. Nein, ich habe das Gefühl, es kommt.
Auch multinationale Milchproduzenten und Supermärkte profitieren vom neuen Pflanzenmilchboom.
Im Unterschied eben zu stetigem Rückgang des Kuhmilchkonsums hat der Pflanzenmilchkonsum erst jetzt in jüngerer Zeit zugenommen. Und weil er auf sehr tiefem Niveau angefangen hat praktisch, sind diese Zuwachsraten natürlich sehr hoch.
Für die Konzerne bieten Pflanzendrinks ein lukratives Nebeneinkommen.
Die Märkte für Milch und Milchprodukte in der Schweiz sind gesättigt. Das sind ein paar wenige Unternehmen, die da versuchen, Marktanteile zu gewinnen.
Emmy, die größte Milchverarbeiterin der Schweiz, produziert zwar schon seit Jahren vegane Produkte für Detailhändler wie Coop, doch neu auch unter eigener Marke und ab Frühling 2021 mit Hafer aus der Schweiz.
Pflanzenmilch, das ist halt noch auf kleinem Niveau, aber das ist eine Nische, wo Wachstum möglich ist und da wird investiert und lokale Rohstoffe, das ist ein Plus im Verkauf.
Der Marktanteil der pflanzlichen Drinks liegt im Segment der Trinkmilch erst bei etwa 5%.
Vielleicht erreichen wir wie bei Bio irgendwann mal einen Marktanteil von 10-12%. Das ist aus meiner Sicht durchaus ein realistisches Szenario. Die Zahlungsbereitschaft der Konsumentinnen und Konsumenten spielt sicherlich auch eine Rolle.
Die Schweiz ist und bleibt ein Milchland. Nur etwa 11% der produzierten Milch wird als Konsummilch verkauft. Der Rest wird zu profitablem Käse, Joghurt, Rahm, Butter weiterverarbeitet. Und auf diese Produkte scheinen die wenigsten Konsumenten zu verzichten.
Wenn man aber den gesamten Sektor betrachtet, dann ist der Export von Käsen ist gestiegen, die Produktion von Käse steigt, insgesamt die Nachfrage nach Milch steigt. Nur schon aufgrund der natürlichen Ressourcen, die der Schweiz zur Verfügung stehen, wird die Schweiz immer ein Milchland bleiben, weil es im Berggebiet halt kaum etwas anderes gibt, das man aus der Ressource Gras machen kann. Wichtig ist, sich diesen Wandel zu stellen, guten Käse, qualitative Produkte herzustellen.
Das Geschäft mit den Pflanzendrinks wächst also. Und gleichzeitig steigen die Nachfrage nach Kuhmilch und die Qualität der Milchprodukte. Für die Schweizer Bauern also kein Problem. Sie können weiterhin ihre Kühe melken oder Hafer ernten und beide Märkte bedienen.
So, das war's zum Thema Hafermilch. Mal sehen, was es noch Neues von der Landwirtschaft gibt. Bis dann.
Ja, in der Jubiläumsfolge, in der 50er Folge, habe ich so die großen Indie-Wecken empfohlen. Naja, und deswegen wollte ich diesmal etwas anderes machen. Can't Take My Eyes Off You, Frankie Valli and the Four Seasons. Was ist eigentlich ein großer Popsong? Ja, hier ist es wahrscheinlich einer, weil ihn auch sehr viele gecovert haben. Es gibt auch Versionen von Gloria Gaynor und das haben ein paar aufgegriffen. Es ist ein Beat, es ist einfach ein gutes Gefühl, es ist nicht unbedingt so wahnsinnig. Naja, es war wahrscheinlich eine Boyband der 60er Jahre, Frankie Valli, aber nichtsdestotrotz ist es einfach ein schöner Song, der vielfach irgendwo in der Musik auftaucht, von verschiedenen Leuten gecovert worden ist. Und das ist für mich auch irgendwie so eine Landmarke, was ein großer Popsong ist. Und dann, gut, ist hier jetzt irgendwie auch am Auströpfeln, aber die Folkwelle der späten Nullerjahre, Fleet Foxes, mal Mykonos, ist ein toller Song, kommt rein, die ganze Band ist sehr gut. Ich glaube, sie sind heute nicht mehr so wahnsinnig aktiv. Auf Festivals habe ich sie die letzten Jahre jedenfalls nicht mehr gesehen. Und es ist ein super Song, es ist eine super Band. Und Folk war in der Zeit, wirklich so in den Nullerjahren, wirklich sehr, sehr gut. Viel Freude mit den beiden Sachen. Bis dann.
Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Mir hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fark@elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.